Was für ein Gott. Wow, ist das schön bei euch zu sein. Und ich könnte gerade noch ein bisschen weiter singen mit euch. Das, was wir jetzt gesungen haben, ist im Grunde genommen die Grundlage für das, was wir jetzt dann anschauen. Die Freiheit, das, was Gott für uns tun hat. Und der Punkt ist, wie gehen wir gewinnbringend da damit um, mit dieser Freiheit? Oder vielleicht sind auch einige da, die sagen, ich kenne die Freiheit gar noch nicht. Lass einfach so zu, wie es für deine Situation gerade ist. Ich wohne zwar im Kanton Zürich, gell, das habt ihr gehört. Ich habe auch eine Zürcher Nummer. Aber ich habe vorher beim Zuhören gedacht, ist schon schön, so St. Galler und Thurgauer Deutsch. Weil, ja, das Zürich Deutsch ist ja so in der Schweiz immer so ein bisschen, gell, speziell. Aber wir kommen es gleich gerne über. Also das ganz Spezielle, was mir im Zürichdeutsch, falls Zürcher da hat, auffällt, ist, dass ja immer «eus», also das «eu» und so sagen. Und ich denke, es wäre gar nicht so schwierig umzustellen, aber ich glaube, ich mache es jetzt gleich nicht. In Zürich auch nicht. Wir sind, wie gesagt, seit dem September in Wetzikon tätig, vorher 17 Jahre in Buch St. Gallen, noch vorher 10 Jahre in Bern. Und ich bin 1964 geboren, vorher da. In Batzenheim geboren, hier aufgewachsen, in dieser Gemeinde. Und die Abschluss gefeiert, hier in der Kapelle, im Keller unten, gell, Jugendgruppe getroffen. Und ich weiss noch, so eine Jugendgruppenabend war eigentlich meine Berufung, den Beruf zu wählen, den ich jetzt habe. Ich habe Matura gemacht, technisch-naturwissenschaftliche Richtung, wollte Biologie studieren. Bin schon so weit gewesen. Und dann ist ein Abend gekommen, ich weiss gar nicht mehr, es ist irgendjemand von auswärts gekommen, hat einen Vortrag gehalten und dann ist am Schluss so zusammen gesessen am Tisch, hat jeder gefragt, ja, wer bist denn du, was machst denn du? Und ich habe erzählt, ich bin Militär gewesen, in der RS. Und ich überlege mir wegen dem Studium. Und im Militär hat Gott mir einfach nochmal die Frage gestellt, ja, willst du statt Biologie studieren, nicht Theologie studieren? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das heisst, Theologie studieren und was es da gibt. Haben dann das gesagt, das sind meine Überlegungen. Und dann sagt er, ja, wüsstest du denn, wo Theologie studieren? Und ich, ja, zu Zürich oder zu Bern. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es so unterschiedliche Theologien gibt. Auf jeden Fall war das gegenüber jemand, der in Basel studiert hat, an einer Ausbildungsstätte, die auch Hochschule zwar ist, aber versucht, die Bibel letztendlich als Gottes Wort ernst zu nehmen. So ist so ein bisschen mein Weg gegangen. Und darum verbinde ich natürlich da Wiel und so schon ja, mit meinem Aufwachsen. Und meine Frau, Helena, ist zum Glauben gekommen. Sie ist katholisch aufgewachsen mit Jugendgruppe Siernach, und Siernach und Wiel ist da noch näher zusammen gewesen, und über die Jugendgruppen und so weiter haben wir da auch Beziehungen dahin. Ja, das ist so, in den Mitte 80er Jahren sind wir weggegangen, erwachsen gewesen unterdessen. Und weil wir ja den Korintherbrief jetzt miteinander anschauen, ist mir noch in den Sinn gekommen, wir sind als Familie, damit ihr die auch noch kurz gesehen habt, einmal in Korinth gewesen, also ferienmäßig vor einigen Jahren. Und falls jemand meine Kinder noch ganz klein kennt, wir haben hier in Korinth, kann man ja die Ausgrabungen anschauen. Es sieht nicht mehr so aus, sondern es sind alles Ruinen. Und wenn man am Anfang das Auto abstellt, irgendwo da draussen, dann gibt es in dem Bereich, wo das riesige Kolosseum gestanden ist, eigentlich auch nur noch Ruinen. Und dort haben wir ein Foto gemacht. Das sind meine zwei Buben, der Ruben und der Josia. Weil dort am Boden liegt so ein Stein. Und da in dem Stein steht Erastus. Und dann so weiter. Und der Erastus, könnt ihr selber mal nachlesen, der kommt im Korintherbrief vor. Also da ist eine Beziehung zu unserem Brief. Also die Buben sind da so klein gewesen, das wollte ich einfach noch zeigen. Jetzt sehen sie so aus. Das ist noch kurz meine Familie. In der Mitte meine Frau und ich. Rechts von uns, das, der eine Sohn, das ist der Ruben, mit seiner Frau Eva Maria. Sie ist eine Fürstentum Liechtensteinerin, die wohnt darum auch im Fürstentum Liechtenstein. Und links aussen, der Größte, das ist der zweite Sohn, der Josia. Die sind 26 und 25. Und dann noch die Tochter Carmen, sie ist 20 gewesen, wird 21. Schafft in der FEG Buchs im Sekretariat. Das KV gemacht. So, fertig Familie. Wir gehen zu unserem Text im 1. Korintherbrief. Und ich fange so an, im Jahr 1520, das ist zur Zeit der Reformation, hat der Martin Luther, damals noch Mönch, eine Schrift geschrieben, die heißt, eine weltberühmte Schrift, von der Freiheit eines Christenmenschen. ungefähr 20 Seiten, ist gar nicht so lang. Er hat es unterteilt in 30 Abschnitte, das war so üblich, kleine Abschnitte. Und ich lese euch die ersten Sätze aus dieser Schrift. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Zum Ersten, es ist nummeriert. Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch sei und wie es um die Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon St. Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Beschlüsse, gemeint sind zwei Kernsätze, setzen. Und die sehen wir da vorne. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Zweiter Punkt. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und jetzt für uns. Diese zwei Beschlüsse sind klar bei St. Paulus im 1. Korinther 9, gemeint ist Vers 19, Zitat, ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu eines jedermanns Knecht gemacht. Außerdem, Römer 13, ihr sollt niemandem etwas verpflichtet sein, außer dass ihr euch untereinander lieb habt. Das ist es schon. Predigt fertig. Nein, es ist alles vorhanden, habe ich gedacht. Da innen. Weil, also ganz schön ist ja, auch der Martin Luther hat 1. Korinther 9 gelesen, wo wir jetzt gerade einen Abschnitt lesen. Und er hat über das nachgedacht. Was meint die Freiheit, das ist ihm natürlich darum gegangen, und wie gehen wir gewinnbringend damit um? Ihr habt, die in den letzten Predigten dabei gewesen sind, bereits in dem Abschnitt vorher deutlich gehört, was es mit der Freiheit von einem Christenmensch auf sich hat. Ich habe gelesen, ihr habt im Kapitel 8 über Fleisch essen und Götzenopfer, Fleisch und so weiter, glaube ich, schon nachdenkt. Im Kapitel 19, im Vers 1 bis 18, das war letztes Sonntagsthema, ist es auch darum gegangen, Christen leben als freie Menschen, aber sie verzichten, das Thema Verzicht ist ja da gewesen, auf ihre Rechte und Freiheit, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern, Vers 12. Also es ist darum gegangen, ja, wir sind frei, aber die Freiheit hat doch auch irgendwie ihre Grenzen. Das Thema vertiefen wir jetzt, heute Morgen. Und lesen ab dem Vers 19 im 1. Korintherbrief, 19 bis 23. Ich kann es auch anfangen. Vielleicht kannst du dann klicken, wenn ich so weit bin an der richtigen Stelle. He? Da heißt es, ich bin also, schreibt der Paulus, frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Klammerbemerkung. Obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Auch dazu eine Klammerbemerkung. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Klammer zu. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ich fange hinten an. Er hat eigentlich einen Eingangssatz, der alles zusammenfasst, eben der, den auch Luther zitiert. Und er hat am Schluss nochmal sozusagen eine Begründung, warum er so handelt. Und in der Mitte sind es ja eigentlich verschiedene Menschengruppen und wie er mit ihnen umgeht. Und er schreibt am Schluss, es geht ihm ums Evangelium. Ich mache es wegen dem Evangelium. Das, was wir gesungen haben in unseren Liedern, hat eigentlich das besungen. Das Evangelium macht nämlich frei. Und das Evangelium ist das, was ihn so leidenschaftlich macht, was ihn auch so befreit auftreten lässt, im Umgang dann mit allen Mitmenschen. Auch wenn der Paulus da von vollkommener Freiheit redet, sagt er aber, ich bin gleichzeitig auch ein Diener oder ein Sklave. All das, wie gesagt, ist im Vers 19 so zusammengefasst und in der ersten Hälfte ist betont, wir sind frei. Durch Jesus Christus. Es ist sozusagen ein programmatischer Satz da am Anfang. Der Paulus hat erfahren, wenn ich mich Gott zuwende, ja, wenn Gott sich mir zuwendet in Jesus Christus und ich mein Leben öffne, die Liebe von Gott, wo handfest in seinem Sohn erschienen ist auf der Erde. Wir haben ja gerade Ostern und Karfreitag gefeiert und wir sind erinnert worden, was die Liebe von Gott heisst. Das ist nicht nur ein romantisches Gefühl bei ihm, sondern er gibt alles hin, um wieder in Beziehung zu treten zu uns. Das macht ihn frei. Also das Evangelium ist letztlich die Verkündigung, dass wir befreit worden sind. Wir haben alles überwunden. Jesus hat es überwunden. Befreiung und Freiheit. Meine Schuld ist überwunden, die Sünde, das Böse, der Tod sogar. All das, was mich binden könnte, die Gefangene, das ist im Tiefsten eigentlich überwunden und besiegt. Verstrickungen, Zwänge, Ängste. Auch wenn wir sie in dieser Welt noch haben, wenn sie sich immer wieder aufmachen, dürfen wir befreit leben. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, wie können wir andere Menschen gewinnen, dann müssen wir uns eigentlich öfter auf das konzentrieren, was wir in dieser Freiheit haben, weder wie wir Menschen gewinnen. Also versteht ihr den Gedanken? Ich kenne euch jetzt ja nicht so gut und darf ein bisschen offen reden. Mir geht es manchmal selber so, ich sollte Menschen für Jesus gewinnen oder ich sollte missionieren, ich sollte evangelisieren, aber ich rede gar nicht so gern, ich weiß gar nicht, wie man das genau macht. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ist nicht so schlimm. Je stärker du verstehst, was dir passiert ist, dass nämlich Gott dich befreit hat, dich liebt, dich gerettet hat, dann kommt es automatisch und du machst das Richtige. Das versuche ich jetzt ein bisschen zu erklären. Dann gehst du auch recht um, gewinnbringend mit deiner Freiheit. Gell, wir alle möchten Freiheit. Ich glaube, es liegt im Mensch drin, dass wir eigentlich möchten frei sein. Wenn wir die Leute auf der Straße fragen, die Schweizer sowieso, oder? Sind so freiheitsliebend. Äußerlich, unabhängig. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir kennen das. Aber auch persönlich. Wir haben nicht gerne Einschränkung, dass andere Leute bestimmen. Irgendwelche Traditionen, Bevormundungen, Abhängigkeiten. Irgendwo ist tief im Herzen, wir möchten frei sein. Aber wir haben sicher alle schon erlebt, bei uns selber oder auch bei Mitmenschen, wenn der Mensch völlig von allem will frei sein, dann kommt es nicht gut. An irgendetwas bist du immer gebunden. Und wenn es an dich selber ist und deine Wünsche. Und darum, eins von diesen schwierigen Sachen beim Thema Freiheit ist, es gibt nicht eine absolute Freiheit von nichts. Wenn du das machst, dann bist du am Schluss mindestens an dich gebunden, oder? Und das ist meistens nicht nur gut. Ich werde nicht fertig mit meinen Wünschen. Ich möchte immer noch mehr haben. Es lebt nicht nur Gutes in mir, sondern auch Schwieriges. Und darum wird es schwierig. Freiheit heisst von falschem, ungutem, nicht lebensdienlichem frei werden für etwas anderes. Und der Paulus sagt, ich bin frei geworden, weil ich mich gebunden habe an Jesus Christus, an Gott. Also ich habe in der Beziehung zu Gott die eigentliche Bestimmung gefunden. Ich bin also frei, keinem Menschen gegenüber, meint alles, was in dieser Welt ist, auch gerade andere Menschen, dann nicht mehr mich bestimmen, sondern es ist eigentlich Gott. Und ich bin darum niemandem verpflichtet. Meine erste Frage ist darum an dem Punkt, kennst du die Freiheit, sozusagen die Freiheit eines Christenmenschen? Wenn ihr am Luther seinen Text leset, ist es ihm im ersten Teil fast bis zur vorletzten Seite eigentlich nur um das gegangen. Frei werden von Menschen. Er ist ja katholisch aufgewachsen. Und bei allem Guten, was die katholische Kirche hat, hat es aber viele Sachen, die sich zwischen Gott und, sagen wir, dem Mensch Luther eingetan hat, wo er plötzlich ich bin abhängig von Menschen. Was die ganze Priester und so weiter betrifft, das ist nicht alles falsch, gell? Aber er hat gemerkt, eigentlich muss ich mich auch von dem, auch vom Religiösen, sozusagen, auch von FEG-Religiösem frei machen, weil Bindung an Gott ist das Entscheidende und dann bin ich frei für das, was Gott möchte mit mir. Und er ringt da drum und ganz viele Sachen, die halt hier aktuell gewesen sind und entdeckt durch den Glauben, mein kindliches Vertrauen in Jesus Christus, unverdient als Gnade, darf ich eine Beziehung zu Gott haben und das ist Freiheit. Das ist so sein Ausgangspunkt. Und wenn du heute Morgen sagst, irgendwo habe ich das gar nicht so recht verstanden, was das ist, dann würde ich vorschlagen, mach den ersten Schritt zuerst, bevor du alles andere machen willst. Oder auch die das schon kennen, aber vielleicht ein bisschen aus dem Auge verloren haben, auf das Neue sich konzentrieren, sich freuen, Zeit nehmen oder auch mit diesen Liedern habe ich vorgefunden, wird das wieder mir vor Augen gemalt. Das gibt mir dann Kraft und Freude, das zu tun, wo jetzt der Paulus sagt, was du mit deiner Freiheit sollst machen. Sonst wird es ein Krampf. Auch das Missionieren oder Evangelisieren wird ein Krampf. Weil aus dieser Kraft müssen wir es machen. Jetzt aber, die Freiheit heisst, ich werde frei zum Dienst. Und ich habe da noch angeschrieben, zum Dienst von der Liebe. Komme ich gerade noch drauf. Im zweiten Teil vom Vers 19 hat es ja geheißen, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Gell, ihr habt jetzt beim Zulassen wahrscheinlich gedacht, ja super, jetzt bin ich eigentlich nur noch Gott gegenüber Sklave. Oder? Also die Menschen haben mir nichts mehr zu sagen. Spannende an dem finde ich. Natürlich stimmt das. Aber die Schlussfolgerung aus dem, dass ich ein Diener von Gott werde, ist automatisch auch, dass ich zum Sklaven aller, und da sind jetzt Menschen gemeint, gemacht habe. Also es hat gerade sofort wieder Auswirkung zu meiner Beziehung zu den Menschen. Um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Der Paulus, er erkennt, in der Abhängigkeit von Gott sind nicht Menschen plötzlich unwichtig und die können mir egal sein und ich mache eigentlich, was ich will, außer Gott natürlich fragen. Sondern das hängt zusammen. Aber jetzt aus einer anderen Sicht, aus einer anderen Perspektive begegne ich den Menschen und das, was da das Entscheidende ist, ist meiner Meinung nach, es ist jetzt aus Liebe. Jetzt denkt ihr, ja, in dem ganzen Text ist aber das Wort Liebe gar nicht vorgekommen. Ha! Im Vers 21, so ein bisschen in einer Nebenbemerkung, wir kommen nachher noch auf die Menschengruppe, die er da aufzählt, dort, wo er nämlich davon redet, dass wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz von Mose nicht kennen, sozusagen mit den Heiden, dann tut er so als, auch, sich verhalten, oder? Als ob es kein Gesetz gibt. Das jüdische Gesetz, Mose, das Alte Testament. Und dann in Klammern sagt er, aber natürlich bin ich schon an ein Gesetz gebunden. Nämlich, dass Christus uns gegeben hat. Und jetzt tut er natürlich auch Bibelkenntnis oder Jesuskenntnis auf die Probe stellen. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was ist das für ein Gesetz, das Jesus gegeben hat? Was ist das eine Gebot, das Jesus gegeben hat? Es ist die Liebe, genau, die Liebe. Gott liebt den Mitmensch wie sich selber. Er fasst ja mal zusammen, wo jemand ihn fragt. Das steht übrigens nicht bei Jesus allein, das steht schon im Alten Testament. Alle Gebote, alle Gesetze, alle äußeren Sachen sind zusammengefasst in dem Gebot von der Liebe. Da ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass man das mit der Liebe auch recht versteht. Weil wir leben wirklich in einer Welt, ich habe es ja schon angetönt, dort denkt man, Liebe heisst, du musst mir sympathisch sein. Oder? Das ist irgendwie ein Gefühl. Jetzt muss ich alle Menschen sympathisch finden. Aber es ist viel, viel mehr als das. Die Liebe, die da gemeint ist, hat Hand und Fuß. Und sie ist letztlich die Liebe, dort können wir immer Mass nehmen, wo Gott zu uns hat. Und Gott beschäftigt sich mit mir und dir, trotz mir und dir. Obwohl ich auch Ecken und Kanten, vielleicht ein komischer bin oder unvollkommen, sogar Blödsinn machen. Gott liebt mich trotzdem. Und das ist natürlich ganz eine ganz grosse Herausforderung, aber das ist ja genau das, was ich erlebt habe bei Gott. Darum habe ich vorher gesagt, wenn ich das noch mehr verstehe, fällt es mir auch im Blick jetzt auf andere Menschen leichter. Die Liebe ist das eine Gebot, wo der Paulus sagt, wo meine Freiheit bestimmt. Also die Freiheit ist einfach nicht grenzenlos und jetzt kann ich nicht sagen, was ich mache. Vielleicht noch Gott fragen, sondern in allem, wo es jetzt darum geht, wie soll ich umgehen mit diesen Menschen, geht es um die Liebe. So kann man es zusammenfassen. Die Freiheit von uns Christen steht im Dienst von der Liebe. Gottes Liebe hat uns befreit von etwas, von dem, was uns hindert, in der Beziehung zu Gott, zu uns selber, Zerstörerisches, vielleicht auch Sucht, Zwänge, aber auch im Zusammenhang mit Mitmenschen.
Und er schafft weiterhin an uns daran, dass nicht das uns bestimmt, sondern seine Freiheit. Und je mehr das immer wieder Fuß fasst, sind wir frei, andere Menschen zu lieben. Gell, der Paulus hat es ja selber so erlebt. Seine Berufung, wo er Jesus begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus, eine übernatürliche Begegnung, eine Stimme, ein Wort hat er gehört und hat dann 3 Tage lang müssen darüber nachdenken. Alles hat sich umgekehrt. Er ist ein super Theologe, die Bibel gut kennt. Das bringt alles nichts, wenn du nicht durch Gottes Geist gewirkt in eine Begegnung mit Jesus kommst. Und dann haben viele Gedanken wert, Überlegungen sich geändert und er selber hat gerade sofort, das heisst, er sei nach 3 Tagen wieder hat er gesehen, ist aufgestanden, hat sich taufen lassen und dann ist er schon in die Stadt gegangen und hat anderen Leuten erzählt, schau mal, was ich erlebt habe. Andere gewinnen. Aber es ist aus dieser Liebe, die er erfahren hat, wieder Liebe geworden zu Mitmenschen. Und jetzt sagt er ja in diesem Abschnitt, dass die Liebe zu diesen Mitmenschen auch eine Herausforderung für ihn ist. Weil er zählt ja unterschiedliche Menschengruppen auf, Vers 20 bis Vers 22. Und im Prinzip sagt er, ich versuche allen Menschen so weit wie möglich so zu werden, wie sie sind. Das ist jetzt natürlich ein bisschen heisser, he? Aber ich sage nochmal da, das Maßstab am Ganzen, wo auch vielleicht die Grenze ist, ist die Liebe. Und zwar eben nicht einfach eine sentimentale Liebe, weil dann muss ich sagen, ja, ich habe doch den Menschen gerne, ist doch gleich, macht doch alles nichts. Nein, 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 nicht so. Das ist bei Gott auch nicht so. Aber die Liebe ist gross, weitherzig. Sie schaut über den Horizont aus. Und ich persönlich habe im Thema gefunden, der Text fordert mich einfach raus, jetzt ein bisschen, sagen wir mal, laienhaft gesagt, dass ich es mit möglichst vielen Menschen gut habe oder sie kann verstehen. Und jetzt ist meine Frage, wie hast du das? Also wenn wir so, wir schauen schnell die Menschengruppe dann an. Es gibt ja Leute, die stehen einem ein bisschen näher, die sind einem ein bisschen sympathischer. Und dann gibt es irgendwelche Gruppen, die sind ein bisschen auf Distanz, oder die findet man komisch, oder die versteht man nicht, oder die findet man sogar ganz schlimm. Und meine Frage ist, was ist in meinem Herzen im Blick auf die Menschen? Die Aufforderung da ist eigentlich, ich habe gelernt, als Christ mit allen Menschen sie zu lieben, damit ich einige gewinne. Was hat er für Gruppen er vor Augen gehabt? Er sagt ja zuerst, der Jude bin ich wie ein Jude geworden. Die jüdischen Menschen, die sind ihm am nächsten, weil er ist völlig so aufgewachsen. Er kennt all die Gebote, die gar nicht in der Bibel stehen, aber sie haben sie daraus geschlussfolgert. Er ist so sozialisiert, er kennt Kultur, er kennt Sprache. Die sind ihm am nächsten. Der Martin Luther hat übrigens in der Schrift, die ich erwähnt habe, an dieser Stelle ein gutes Beispiel. Er hat übrigens mehrere Beispiele, komme ich nachher noch drauf. Und zwar in der Bibel selber können wir schauen, wie der Paulus das macht. Er schreibt, der Paulus hat ja auf der einen Seite seinen Mitarbeiter Timotheus beschneiden lassen. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Und Beschneidung, das ist ja eigentlich ein Zeichen gewesen für den Bund, wo Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat und die kleinen Buben haben am 8. Tag müssen beschnitten werden. Und obwohl der Paulus ja eigentlich sagt, jetzt seit Jesus gekommen ist, muss man das gar nicht mehr machen, hat er seinen Mitarbeiter beschneiden lassen, kann man nachlesen, Apostelgeschichte 16. Das ist genauso, ich sage so ein Liebesdienst war seinen Landsleuten gegenüber, weil er gesagt hat, solange ich innerhalb von meinem eigenen Volk bin, machen wir doch das einfach weiter, das Ritual. Das ist nicht falsch. Es wäre für dich sogar eine Hürde, zu sagen, du bist abgefallen, du glaubst gar nicht an den richtigen Gott. Also er kommt so weit entgegen, dass er das macht. Obwohl, und das ist jetzt der Punkt, er auf der anderen Seite beim Titus ausdrücklich schreibt, er hat ihn nicht beschneiden lassen. Galater 2, Vers 3. Und der Luther sagt, umgekehrt hat er Titus nicht beschneiden lassen, als man darauf dringen wollte. Er müsste beschnitten sein und dies wäre nötig zur Seligkeit. Versteht ihr? Er hat also beim einen Mensch aus entgegengekommen zu seinen eigenen Landsleuten gesagt, okay, ich tue mich dem Brauch anpassen. Das ist nicht heilsnotwendig, aber es ist auch nicht schädlich, sage ich mal. Aber das darf nicht eine falsche Hürde sein für dich. Und auf der anderen Seite, in einem anderen Zusammenhang, wo die einen gesagt haben, du musst doch die Mitarbeiter beschneiden lassen, sonst kommt der gar nicht in den Himmel. Er hat gesagt, nein, machen wir nicht. Weil dann hat er erklären, dass das eine falsche Einstellung ist. So frei, will ich sagen, ist der Paulus im Umgang jetzt mit seinen eigenen Landsleuten. Vers 20, mit denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich einer geworden wie unter dem Gesetz. Jetzt denkt man, sind das nicht die gleichen unter dem Gesetz, das wären doch die wie die jüdischen Menschen. Die einen Ausleger meinen ja, andere sagen, wahrscheinlich sind da nicht die biblischen Gesetze gemeint, sondern das, was man im Judentum eben daraus dann gemacht hat. Da hat es eine ganze Auslegungstradition gegeben. Später ist das auch aufgeschrieben worden, schlussendlich im Talmud, falls das jemand kennt, ein riesen mehrbändiges Werk. Ist eine Ansammlung von über Jahrhunderte Überlegungen, Diskussionen, wie man denn alle Gesetze muss verstehen. Und wahrscheinlich meint der Paulus diese Gruppe, auf jeden Fall, auch da sagt er, ich denke mich rein, wie die denken, warum sie so handeln, warum sie die Bibel so verstehen. Und dort, wo es möglich ist, komme ich ihnen auch entgegen. Da streite ich nicht drüber, oder? Soweit es möglich ist, aus Liebe. Und erst dort, wo der entscheidende Punkt ist, wer ist denn Jesus Christus? Wie kann ich überhaupt vor Gott bestehen? Was für eine Rolle spielen meine Werke oder so? Das dort ist er ihnen nicht entgegengekommen. Wer eine Leidenschaft hat für Jesus, sein Evangelium, der verhaltet sich gegenüber den Mitmenschen so, dass sie nicht gehindert werden, die Liebe von Jesus zu erfahren. Der Luther übrigens hat an dieser Stelle ein Beispiel, wo ich nie drauf gekommen wäre. Er schreibt, entsprechend lesen wir im Lukas Evangelium Kapitel 2, das ist die Weihnachtsgeschichte, dass die Maria, nachdem sie Jesus geboren hat, nachher in den Tempel gegangen ist, nach 6 Wochen, und sich dort reinigen gelassen hat, nach dem Gesetz, wie es alle Frauen gemacht haben, obwohl sie doch eigentlich gar nicht unrein war. Sie hat ja nicht eigentlich wie normal sozusagen empfangen und das Baby gehabt. Also Luther meint, sie hätte es eigentlich nicht machen müssen, sie hätte Freiheit gehabt, aber sie hätte sich angepasst ihrem eigenen Volk. Habe ich noch nie gehört, so eine Auslegung. Ich habe es spannend gefunden, dass er in der Bibel selber Beispiel findet. Eben gewisse Vorschriften, gewisse kulturelle Sachen, die Menschen machen. Gell? Wir haben vorher von den Moslems zum Beispiel geredet. Ich vermute jetzt, in Wiel gibt es auch ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern, oder? Der Ausländeranteil. Also in Buchs ist er überdurchschnittlich gross, gewesen, über 30%. Und wenn du mit anderen Menschen zu hast, dann nachher musst du ganz spezielle Sachen essen und die haben verschiedene Vorschriften, wenn du sie kennenlernen willst. Und die Frage ist, wie gehst du mit dem um? Oder sagen, ja, wir müssen alle Schweizer werden. Das ist ein Thema für sich. Ich glaube schon, dass die Menschen, die in die Schweiz kommen, sich auch ein Stück letztendlich an unsere Kultur anpassen müssen. Das ist natürlich auch. Können wir nachher beim Kaffee noch diskutieren. Nein, das ist schon eine wichtige Frage. Aber ich glaube, wenn wir Schweizer so tun, ja, das ist alles nichts, oder quasi keinen Respekt haben und vielleicht auch gewisse familiäre Gepflogenheiten nicht respektieren, dann machen wir Hürden gegenüber auch dem Evangelium. Und das haben sie hier genau auch erlebt, solche kulturelle Sachen. Er schreibt dann noch, Vers 21, die, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz. Das wären eben wir, sozusagen die nicht-jüdischen Menschen, meint er damit. Allerdings ist euch auch klar, auch wir haben ja gewisse Gesetze. Also nicht jetzt religiöse vielleicht, sondern unausgesprochene, kulturelle oder auch vom Staat. Der Luther schreibt nämlich an dieser Stelle als Beispiel, erinnert ihr euch, Matthäus 17, Jesus und seine Jünger, und dann kommen sie fragen, müssen wir auch Steuern zahlen am Kaiser? Im eigenen Land ist ja schon okay, Steuern zahlen, aber diesen fremden Fötzel da auch noch Steuern zahlen. Und irgendwie so aus dem Text heraus hat man schon das Gefühl, nein, eigentlich müsste man es nicht. Wir wären eigentlich frei, es nicht zu machen. Aber was sagt Jesus? Geh an den See, du fischen, und dann wirst du einen Fisch fangen, der eine Münze im Maul hat, wo genau die Kopfsteuer ist das gewesen, also so, ist nicht eine riesengroße Menge, ist, und dann gibst du es am Kaiser. Das ist ja auch so ein spannendes Beispiel. Eigentlich hätten wir die Freiheit, das müssen wir es nicht machen. Es ist sogar ungerecht, was da passiert. Aber wir machen es jetzt trotzdem, weil an dem wollen wir die Leute nicht selbst hindern, dass sie die eigentliche Botschaft hören. Und so habe ich gedacht, ist es ja unserer Gesellschaft auch. Unsere Mitmenschen, die jetzt überhaupt nicht christlich sind, weder jüdisch noch sonst oder religiös, haben ja auch gewisse Gepflogenheiten, gewisse Sachen. Und das ist ja auch immer die Herausforderung beim Arbeiten in der Schule. Wie weit kann ich ihnen entgegenkommen? Was gebietet mir die Liebe? Und wo ist vielleicht auch eine Grenze? Übrigens, falls ihr meint, ich sage euch, wo die Grenze ist heute Morgen. Ich kann es nicht sagen. Weil sie ist auch nicht immer ganz tupfgleich. Es bleibt eine gewisse Spannung in dem. Aber ich glaube, wenn du im Herzen verstanden hast, ich bin frei geworden und ich habe jetzt aber die Liebe von Gott handfest, praktisch und auch mit seinem Wort zusammen als Maßstab bekommen, dann wirst du die Grenze schon finden. Aber es geht darum, aus der Liebe zu handeln und zu überlegen, nicht Hürden aufzubauen, die gar nicht nötig sind. Er hat ja noch eine vierte Gruppe, nämlich die Schwachen, sagt der Vers 22. Der Schwache bin ich ein Schwacher geworden. Meine Übersetzung hat gesagt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist. Mit den Schwachen könnte sein, dass Menschen gemeint sind, die Christen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Korintherbrief auch schon hatten, die im Glauben schwachen. Die zum Beispiel beim Götzenopferfleisch, oder, wo im Tempel zuerst geopfert worden ist, nachher auf dem Markt verkauft, die sagen, oh, da esse ich nicht, oder? Da habe ich Angst oder irgendwie Bedenken. Und der Paulus sagt aber ganz klar, das darfst du eigentlich essen. Wer sind Götze? Die sind nichts. So ein bisschen. Aber da kann man verschiedener Meinung sein unter den Christen. Und er sagt, es gibt einen schwacheren und einen stärkeren Glauben. Das ist nicht bös gemeint, sondern da müssen wir einander Rücksicht nehmen unter Christen. Vielleicht ist das gemeint, wahrscheinlich, weil er sagt, ja, ich möchte einige von denen gewinnen, sind es eher nicht Christen gemeint, wo aber auch so innere Schwächen haben können. Nicht jeder Mensch, auch ohne Gott, ist ja gleich. Und auch dort heisst für mich, ich muss nicht alle Nicht-Christen gleich behandeln. Sondern für den einen ist vielleicht das noch wichtig, für den anderen nicht. Und ich versuche aus Liebe, mich einzudenken in meine Mitmenschen, das ist eigentlich der Punkt. Es ist eine Herausforderung, mich darauf einzulassen, zu hören, zuerst einmal Fragen zu stellen, warum bist du so, wie denkst du, warum machst du das? Und dann aus Liebe können zu entscheiden, wie weit ich entgegenkommen kann. Immer mit dem Ziel, um Menschen zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es verstanden, gell? Er sagt nämlich am Schluss noch ganz pauschal, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Also, es ist eigentlich ein Grundprinzip. So. Was heisst das für uns mit unseren Mitmenschen? Ich vermute, es geht euch so wie mir. In deinem Alltag hast du auch Menschengruppen, wenn du darüber nachdenkst. Ich sage nur ein paar Stichworte, die man könnte jetzt vergleichen. Zum Beispiel Menschen, die ganz eine andere Lebenssituation haben. Oder, das ist ja auch meistens FIG, ist auch noch eine andere Altersgruppe, jung und alt und so, oder? Was heisst das für das? Ihnen aus Liebe entgegenkommen. Wir leben in einer Welt, wo Menschen ganz andere Werte haben, ganz andere Prioritäten, am Arbeitsplatz, beim Arbeiten, meine Nachbarn. Wir haben andere Religionen, wenn wir das gerade anwenden. Islam haben wir schon genannt, aber es gibt auch noch andere Religionen. Wie nähere ich mich ihnen an? Wie weit komme ich ihnen entgegen? Lohne ich mich darauf ein? Andere Kulturen und Gewohnheiten. Mein Punkt heute Morgen ist, du wirst in diesem Dschungel nicht durchkommen, wenn du nicht das mit der Liebe verstanden hast. Die Liebe. Die Liebe, glaube ich, ist das Entscheidende, wo hilft, dass ich ein Diener sein kann von Menschen, und sie durch das kann gewinnen. Darum, fünfmal im Text heisst es ja, damit ich Menschen gewinne. Fünfmal. Darum hat wahrscheinlich Adrian mir auch das Thema Gewinnermentalität, gell? Und wenn man eine Gewinnermentalität haben will, ist es Menschensprache eher so, dass man denkt, ja, dann muss ich mich frei machen von allem anderen. Sportler zum Beispiel, die schauen nicht mehr links und rechts. Die lassen alles weg. Die schauen nur noch auf sich und auf den Sieg. So ist es da nicht gemeint. Sondern die Gewinnermentalität geht darum, dass ich andere Menschen gewinne. Und das mache ich, indem ich die Freiheit von Jesus Christus entdecke, als echte Freiheit. Und dann in dieser Liebe, die mir da geschenkt wird, Menschen liebevoll begegnen. Ich glaube nicht, dass es für alle bedeutet, sie müssen Evangelisten sein. Sondern es fängt eben genau mit dieser Haltung an. Die Liebe ist, meine ich, sogar etwas vom Größten. Jesus sagt immer sogar, an dem werden Menschen erkennen, dass ihr meine Kinder sind. Mir ist schon klar, dass man einmal Worte brauchen und noch reden. Aber ich möchte denen Mut machen, die nicht so gut reden können oder wissen, wie man jetzt evangelisiert. Wenn du so lebst, wenn dein Leben so Liebe ausstrahlt zu den Menschen, dann ist das schon der Anfang von der Evangelisation und vom Gewinnen. Und es wird bestimmt dazu kommen, dass die Menschen etwas entdecken von Jesus Christus, der in dir lebt. Darum zum Schluss, wenn du Gewinnermentalität haben willst, dann nachher darfst du teilhaben an dem Segen, wo Gott da schenkt. Der Text hört ja so auf, Vers 23. Ich weiss gar nicht, ob ich jetzt schon da bin. Ups, nein, ich weiss zu weit. Genau, unten Vers 23. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Also, es ist auch ein Gewinn für dich, will ich damit sagen. Es ist etwas, das nicht nur für andere Menschen ein Gewinn wird und ich muss mich verausgaben, sondern du darfst dabei sein. Teilhaben meint da wahrscheinlich beides. Du darfst mit dabei sein, nicht nur zuschauen, und du darfst auch teilhaben, es kommt etwas zurück in dein Leben. Und ich habe da noch einen Satz vom Augustinus, einem Kirchenvater, der so im 5. Jahrhundert gelebt hat. Der hat einmal gesagt zu dem ganzen Thema Freiheit. Und wie frei bin ich? Was darf ich noch? Manchmal fragen die Christen, wie weit darf ich gehen? Ist das noch erlaubt? Einfach zu merken, Liebe, das ist ein Befehl. Du liebe, und zwar im Sinn, wie wir es jetzt gehört haben, und dann kannst du machen, was du willst. Dann bist du frei. Das habe ich gefunden, fasst es noch ein bisschen zusammen, oder? Wenn wir Freiheit abgelöst von Liebe, abgelöst von dieser Beziehung von Gott leben, dann zerstört sie, dann wird sie egoistisch, dann ist nicht die Freiheit. Aber da, wenn wir es verstanden haben, die Liebe, die Gott zu mir hat, drängt wieder raus zu anderen Menschen und das ist gewinnbringend für Mitmenschen, auch für deine Ehepartner, für deine Familie und dann für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Zum Schluss möchte ich einen anderen Vers noch lesen, den Paulus in einem anderen Brief schreibt, weil im Prinzip, Adrian, hättest du mir auch den anderen Text geben können, Galater 5, Vers 13 und 14, wo eigentlich genau das Gleiche nochmal sagt. Galater 5, 13 und 14, aber ist ja klar, ist ja der gleiche Paulus, der das schreibt. Das ist meine Zusammenfassung. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns auch den Brief zukommen lassen hast in deinem Wort, in der Bibel. Und für die unglaubliche Freiheit, die du uns schenkst. Und ich möchte mich auch immer wieder auf das zuerst konzentrieren. Nicht auf meinen Auftrag, nicht auf das, was rundum ist, sondern erkennen, was die Freiheit bedeutet, was für eine Liebe das bedeutet, wer du bist, dass du mich trotz allem annimmst, einfach so aus Gnade. Danke, dass du mir hilfst, mit meiner Freiheit jetzt so umzugehen, wie wir es da gelesen haben. Vor lauter Freude, die Liebe weiterzugeben. Und im Umgang mit meinen Mitmenschen, angefangen in meiner Familie, in meinem Dorf, am Arbeitsplatz, da wo ich lebe, denen, wo ich begegne, auch nächste Woche, hilf mir, die Freiheit gut zu nutzen. Zu erkennen, wo ich ihnen entgegenkommen kann. Wo ich falsche Hürden aufgebaut habe, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Worten. Damit ich etwas von dieser Liebe kann transportieren und letztlich sie gewinnen für dich. Du willst es durch mich, durch uns alle machen und schenk du es gelingen, schenk du Weisheit, schenk du grosse Freude, auch im Gewinnen von Mitmenschen, auch da der FEG Wil. Amen.